Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. In dieser Folge sprechen wir mit Dr. Harald Vogelsang. Harald ist nicht nur der CEO der Hamburger Sparkasse, sondern einer der prägendsten Persönlichkeiten dieser Stadt. Als echter Hamburger Jung hat er es geschafft, wovon viele träumen, er ist vom Azubi bis zum CEO geworden. Wir sprechen mit Harald über seine Anfänge, über seine Ausbildung, die ersten Schritte in der Bank und wie sich die Bank heute verändern muss, um morgen dabei zu sein. Ich wollte von ihm wissen, wie muss ich mich als Talent aufstellen, wie guckt er auf Talente, wie entwickelt er Führungskräfte und was glaubt er, was wir als Standort Deutschland in den nächsten Jahren brauchen, um wirklich wieder dabei zu sein. Es war eine intensive, vollumfängliche und ich würde sagen sehr persönliche Podcast-Folge mit vielen Insights, die ich so nicht erwartet habe. Also freu dich auf die nächsten knapp 60 Minuten voller Insights. Let's go! So, ich würde sagen, wir starten und für alle, die quasi jetzt nicht das Video sehen können, aber wenn ich so den Blick nach draußen werfe, dann sitzen wir hier über dem schönsten Hamburger Blick, würde ich sagen. Mein Blick geht gerade so halb schräg Richtung Rathaus und mir gegenüber sitzt Dr. Harald Vogelsang, Vorstandssprecher der HASPA. Harald, vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
Ja, sehr gerne, ich freue mich.
Harald, wir haben ja eben schon kurz gesagt...
Mein Blick geht ja mehr auf den Michel und die Elbphilharmonie, das finde ich noch spannender als das Rathaus.
Was ist dein Lieblingsgebäude in Hamburg?
Mein Lieblingsgebäude in Hamburg.
Ja, wenn du so rausguckst, wo guckst du am liebsten hin?
Ich gucke am liebsten auf den Michel.
Auf den Michel?
Ja.
Ja, ist schon eine
wirklich... Also trotz Elbphilharmonie, die ja toll ist und großartig ist und als Gebäude heute noch spektakulärer, der Michel ist für mich Hamburg.
Das ist Hamburg. Du bist ja auch Hamburger,
ja.
Gebürtiger Hamburger,
ja.
In Hamburg geboren.
Ja.
An dieser Stelle noch alles Gute nachträglich. 23.01. war dein Geburtstag.
Danke.
Jetzt wollen wir die nächsten 45, 60 Minuten, haben wir uns ja beide vorgenommen, einmal deine Erfahrung zusammenzufassen. Und ich habe mir vier Themen heute überlegt, die ich gerne von dir lernen würde. Das eine ist, Harald, wie hast du es geschafft, quasi von der Banklehre über das Jurastudium bis jetzt zum HASPA-Vorstand? Wie war der Weg eigentlich dahin? Dann ist natürlich super spannend, wie verändert sich die Finanzindustrie? Wie funktioniert eine Sparkasse? Wie blickst du auf die letzten Jahre? Ich meine, auch da waren bewegte Zeiten von 2007 Finanzkrise, Corona. Jetzt haben wir 2024. Eure Zahlen im letzten Jahr waren sehr, sehr gut. Und das zweite Thema ist so ein bisschen, was hast du über die letzten Jahre auch an Leadership und an Führung gelernt, wo du sagen würdest, das sollten junge Menschen unbedingt wissen? Wie erkennst du Talente? Was sind wichtige Skills? Was hat sich verändert? Wie kann ich, wenn ich mich heute aufstellen würde mit deinem Wissen, wie kann man vorne mitspielen? Und das Letzte, die abschließende Frage wird so ein bisschen sein, was ist dein Ausblick? Woran glaubst du? Was brauchen wir als Gesellschaft ein bisschen mehr? Was brauchen wir als Wirtschaftsstandort Hamburg, Deutschland ein bisschen mehr? Wo steht Europa? Sind die bewegte Zeiten? Also das ist der Plan für die nächsten 45 Minuten. Let's do it. Harald, lass uns ganz am Anfang nochmal an den Anfang deines Lebens springen. Hol uns nochmal kurz ab, Hamburger Jung, wie bist du aufgewachsen, wie warst du in der Schule, wie war die Banklehre, wie war das Studium?
Ja, also den ersten ganz wichtigen Teil habe ich keine aktive Erinnerung. Das ist nämlich angeblich, aber zuverlässig überliefert, ein Tag nach meiner Geburt gewesen. Da hat meine Großmutter, genau genommen die Mutter meines Vaters, das rote Sparbuch in einer HASPA-Filiale eröffnet in Eppendorf und hat es ins Krankenhaus gebracht und mir in die Wiege gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Was daraus später geworden ist, wusste sie nicht, hat sie wahrscheinlich auch gar nicht vorgehabt. Aber so fängt meine Beziehung zu HASPA an. Dann bin ich ganz normal zur Schule gegangen und habe Abitur gemacht, recht schlecht, weil es damals keine Numerus Clausus gab, außer für Medizin. Das wollte ich nicht studieren. Für mich war Sport viel spannender. Dann habe ich mich entschieden, eine Banklehre zu machen. Seinerzeit bei einer der drei noch Großbanken. Und das wurde dann die Commerzbank. Danach wollte ich studieren. Habe das auch gemacht. Habe Jura studiert, um das Spektrum zu erweitern. Ich war nicht so ganz sicher, ob ich eigentlich BWL oder Jura besser finde. Habe mich dann in der Kombination Banklehre mit Jura für Jura entschieden. Was auch gut war im Nachhinein, weil das Jurastudium eine tolle Denkschule ist. Man lernt, Dinge zu hinterfragen, der Sache erstmal auf den Grund zu gehen und dann erst anzufangen, sich eine Meinung zu bilden. Das war gut. Und am Ende bin ich nochmal für ein knappes Jahr nach London gegangen, habe dann an einer Bank gearbeitet, wo ich viel gelernt habe, auch fürs spätere Leben. Und dann mich glücklicherweise überreden lassen, von der HASPA hier anzufangen. Die kannte ich schon durch das Sparbuch, aber auch in der sogenannten Referendarzeit als Jurastudium war ich zweimal hier. Ich hatte damals, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nicht vor, den Rest meines Arbeitslebens unbedingt bei der HASPA zu verbringen. Aber ich fand das spannend, was ich machen durfte und bin dann hier geblieben und habe es keinen Tag bereut. Aber das können wir nachher noch vertiefen.
Das vertiefen wir auf jeden Fall noch sehr, sehr gerne. Was? Also du hast gesagt, Schule, Uni war nicht so deins, dann nach London. War das damals schon üblich, dass man dann quasi auch ins Ausland gegangen ist? War das bewusst von dir forciert? War das durch Zufall? War das durch deine Eltern? Wer waren so die Persönlichkeiten, die am Anfang deines Lebens schon stark auf dich eingewirkt haben?
Also meine Eltern waren das weniger, die fanden es nicht schlecht, haben es aber nicht forciert. Ich wollte das selbst unbedingt, hatte das bei Freunden gesehen, dass sie das machen, und ich war auch neugierig und fand das spannend. Ich wollte mal raus aus Hamburg. Mein Lebenslauf ist ja eigentlich auch viel zu langweilig. Ich freue mich heute über alle jungen Menschen, die viel mehr im Ausland sind, viel länger im Ausland sind. Das hilft ungemein, um das, was wir hier haben, was bei uns gut läuft, wertzuschätzen. Aber auch zu sehen, wo andere spannende Sachen haben, viel offener sind, viel schneller sind und so weiter.
Wie alt warst du, als du zur Haspa, als du 1991, glaube ich, wieder zur Haspa gekommen bist?
Da muss ich so ziemlich genau 30 gewesen sein.
Ja. 30. Und du hast ja eben schon gesagt, das hat dann quasi sagenhafte 9 Jahre gedauert, bis du das erste Mal in den Vorstand gekommen bist, richtig?
Ja.
Da wollen wir gleich mal drauf eingehen. Wie schafft man das eigentlich? Auch das ist ja ein Weg. Nochmal zum Verständnis für alle, die die Haspa noch nicht so kennen. Also die Haspa, die Hamburger, die werden die roten Geldautomaten kennen. Aber für alle, die von woanders zuhören, hol uns nochmal kurz ein bisschen in den Zahlen ab. Wie groß ist die Haspa? Was ist euer Kerngeschäft? Wie viele Mitarbeiter? Was ist die Bilanzsumme? Wo steht die eigentlich in Deutschland, um mal so eine Dimension zu bekommen?
Ja, die Haspa hat rund 1,5 Millionen, also 1,5 Millionen Kunden. Wir haben 103 Filialen. Wir haben an die 100.000 Firmenkunden. Wir sind in nahezu jedem Hamburger Haushalt irgendwie vertreten, kann man sagen. Das führt uns am Ende dazu, dass wir eine Bilanzsumme haben von rund 60 Milliarden Euro. Und wir haben 4.500 Mitarbeiter roundabout, wachsen zurzeit wieder. Und das alles in Summe führt dazu, dass wir die doch mit deutlichem Abstand größte Sparkasse in Deutschland sind. Die nächsten sind die beiden Kölner Sparkassen, also einmal Kreissparkasse Köln und Stadtsparkasse Köln-Bonn. Die sind jeweils ungefähr halb so groß wie wir.
Man kann schon sagen, dass die Haspa als Hamburger Institution, und auch wenn du auf die letzten Jahre zurückgehst, ihr habt ja Hamburg und das Hamburger Stadtbild maßgeblich mitgeprägt. Also von der Gesellschaft, von den Privatkunden bis auch viele Unternehmenskunden. Wenn du dich zurückerinnerst, was waren so die spannendsten Zeiten die letzten 25 Jahre? Woran erinnerst du dich gerne und woran nicht so gerne?
Also besonders gerne erinnere ich mich an das vergangene Jahr im Sommer, als wir mit 60.000 Kunden auf der Trabrennbahn mit Robbie Williams abfeiern konnten.
Ich erinnere die Bilder.
Das war grandios. Und davor war es auch grandios, dass wir innerhalb von 60 Minuten die Karten verkauft hatten. Das war ein echtes Highlight, muss man sagen. Weil es uns riesig gefreut hat, 25 Jahre Joker feiern zu können und das mit unseren Kunden gemeinsam, und das so toll war. Ansonsten war es eigentlich immer spannend. Und was ich erlebt habe und gelernt habe, ist, wenn man denkt, es könnte gerade langweilig sein, dann kommt irgendwas, womit keiner gerechnet hat. Und das ist dann besonders spannend. Insbesondere, wenn es so Dinge sind, für die niemand irgendein Rezept hat, wie Corona. Die weltweite Pandemie, auf die eigentlich keiner vorbereitet war, obwohl man hätte lesen können, dass sowas irgendwann kommt. Oder eine Finanzkrise, von der auch keiner wusste, wie sie diesmal aussieht, 2007 und 2008 und folgende. Das ist super spannend. Dann haben wir ab und zu selber für Spannung gesorgt durch große IT-Migrationen oder eben die Einführung von Mehrwertkonten als erste im deutschen Markt. War damals auch sehr spannend. Unsere neuen Filialen als Filialen der Zukunft, mit der wir heute noch ohne Übertreibung Benchmark sind im Markt, weil wir das durchgängige Konzept wirklich in allen 100 Filialen haben, kriegen auch noch immer viel Besuch hier, um sich das anzuschauen. Und jetzt gerade jüngst haben wir den größten Umzug in der Unternehmensgeschichte gemacht, in das Deutschlandhaus hier.
Man kommt rein und man denkt nicht, dass man in Hamburg ist.
Ja, das ist für uns das perfekte Gebäude. Außen wie 200 Jahre Haspa, die Backsteinfassade, auch noch zu Hamburg passend wie nichts anderes. Und innen drin dann super modern, transparent, auf Vernetzung, Agility, Working zusammen ausgebaut. Also das ist wirklich klasse geworden. Ja, und so haben wir eine gute Mischung von externen Spannungsfaktoren und internen Spannungsfaktoren, die mal Freude auslösen und mal nicht nur Freude auslösen. Also langweilig ist es nie.
Langweilig ist es nicht. Ich glaube, gute Stichpunkte. Wir wollen nachher auch nochmal so ein bisschen, wie deine typische Woche aussieht und so das Thema, was auch viele interessiert. Wie viele Stunden arbeitest du die Woche? Wie gehst du eigentlich mit Stress um? Wie gehst du mit stressigen Phasen um? Wann gibt es quasi wieder Entspannungsphasen? Aber lass uns nochmal kurz zu dem Punkt springen, wo du 1991 dann quasi wieder bei der Haspa eingestiegen bist. Wusstest du damals schon, war für dich das Ziel, ich möchte in den Vorstand?
Ich wusste es nicht. Ein guter Freund von mir, mit dem ich damals die Banklehre zusammen gemacht habe, er war bei der Dresden-Echo-Marsbank, hat mich mal zum, glaube 50. Geburtstag daran erinnert, dass ich angeblich schon in der Berufsschule gesagt habe, ich bin lieber Vorstand bei der Haspa als in der dritten Reihe bei der Deutschen Bank. Aber ich habe das nicht mehr erinnert und ich habe es auch nicht bewusst wie vorgehabt. Das muss mal einfach so ein Spruch gewesen sein.
Aber was, also selbst wenn das stimmt oder nicht stimmt, also das heißt, du hattest aber schon gewisse Ambitionen und Motivation zu sagen, Gestaltungsspielraum, also was war dein
Drive? Also bewegen wollte ich immer was, das stimmt. Ich wollte unbedingt was bewegen, unternehmerisch auch tätig sein. Es muss ja nicht im eigenen Unternehmen sein, aber in einem Unternehmen unternehmerisch sich betätigen, etwas voranbringen, Ideen voranbringen, dafür sorgen, dass man Kunden gewinnt, dass man Geld verdient, dass man neue Produkte hat. Und dass sich was voranbewegt in zukunftsfähige Gestaltung, das wollte ich unbedingt. Also danach habe ich mir auch, ehrlich gesagt, die Chefs ein bisschen mit ausgesucht, soweit man das kann. Dann wer sucht Leute, die was machen, die was wollen und lässt sie dann auch machen und fördert sie dabei.
Ich wollte gerade sagen, das hat ja, also du hast proaktiv nach auch Challenges innerhalb der Haspa damals gesucht, wo du dich dann aus der Masse rausstechen kannst, wo du gute Sachen umsetzen kannst. Du hast gesagt, du hast nach Chefs gesucht. Was waren die Menschen oder wonach hast du gesucht? Was waren Kriterien für auch die, die jetzt zuhören? Worauf sollte man achten, wenn man eine gute Chefin oder einen guten Chef sucht? Was macht die aus?
Ja, also es gilt ja der alte Grundsatz, jeder bekommt die Chefin oder den Chef, den er verdient hat. Aber das ist ja beidseitig. Es geht am Ende darum, dass man jemanden hat, für den man gerne arbeitet. Und dass man jemanden hat, der Menschen mag und auch Menschen fördert, der einen aber auch fordert. Also es kommt ja darauf an, was man möchte. Wenn man einen 9-to-5-Job möchte, dann sucht man sich einen Chef, der einen in Ruhe lässt und der einem nicht zu viel Arbeit gibt und der selber auch eine ruhige Gangart hat und dann ist alles fein. Die Kollegen machen auch keinen Stress, dann hat man das Leben, was man haben möchte. Wenn man im Leben mehr erreichen will und Gas geben will und, wie ich gerade gesagt habe, unternehmerisch was bewegen will, dann ist man besser aufgehoben bei einer Chefin oder einem Chef, die selber so ticken, die sich dann auch die besten Leute suchen. Es gibt ja auch die Urerfahrung, gute Chefs holen sich die besten Mitarbeiter. Schwache Chefs holen sich schwächere Mitarbeiter.
Wie hast du die besten Mitarbeiter? Wie identifizierst du ein Talent? Wie merkst du in einem Raum, in einem Bewerbungsgespräch, du wirst wahrscheinlich schon hunderte oder tausende Bewerbungsgespräche in deinem Leben geführt haben, woran erkennst du jemanden, dass der Talent hat, dass er motiviert ist, dass er besonders gut ist? Gibt es gewisse Fragen, gibt es gewisse Merkmale, die man auch nicht so erfragen kann, aber die du einfach wahrnimmst?
Das ist ganz schwer. Also ich habe gelernt, dass das die schwerste Aufgabe überhaupt ist. Und ich glaube auch nicht, dass ich da ganz besondere Fähigkeiten habe. Da gibt es andere, die ich darum beneide, dass sie noch besser sind, weil sie noch höhere Trefferquote haben bei Top-Talenten. Es geht ja darum, in relativ kurzen Sequenzen des Kennenlernens in Menschen etwas zu erkennen, was man eigentlich nur nach jahrelanger Zusammenarbeit sicher feststellen kann oder nicht feststellen kann. Aber was zündet mich an im Gespräch, wenn jemand mit wirklich blitzenden Augen reinkommt und das Gefühl vermittelt, ich bin gerne hier, ich will was erreichen, ich führe das Gespräch nicht so, weil es eins von vielen ist und boah, ob das was wird oder nicht, ist mir auch egal, sondern da muss jemand reinkommen, der brennt für ein Thema, der brennt für unsere Marke, der hat sich damit vorher auseinandergesetzt und hat auch schon was vorzuweisen. Das muss ja gar nicht immer beruflich sein. Wenn jemand kommt und hat im Sport oder im gesellschaftlichen Engagement irgendwas Tolles gemacht, wo er richtig gebrannt hat, dann ist es für mich ein gutes Zeichen. So, wenn jemand kommt und hat einen Plan, warum er zu uns kommen will, schadet das auch nicht. Das ist ein klares, positives Zeichen. Wenn er auch für Themen brennt, noch besser. Das Wichtigste überhaupt, und da legen wir heute noch viel größeren Wert drauf als früher, ist, dass wir Teamplayer haben, die im Idealfall schon einen guten Teamsport gemacht haben, in ihren sonstigen Engagements im Team unterwegs waren und die auch bereit sind, das unter Beweis zu stellen. Und wir gehen auch zunehmend dazu über, zu sagen, wir finden dich toll, bist du bereit, auch ein Assessment Center mitzumachen? Gerade wenn es um Top-Positionen geht, machen wir es gar nicht mehr ohne. Weil man in so einem Assessment über den ganzen Tag viel mehr rausfindet, als aus einem ein- oder zweistündigen Gespräch, auch wenn man das noch zweimal wiederholt. Aber es ist auch gut, diese Gespräche nicht alleine zu führen, sondern dann nochmal mit Kollegen zusammen und nochmal verschiedene Blickwinkel zu haben. den gleichen Menschen auch in verschiedenen Situationen nochmal wieder zu erleben und zu sagen, ja, okay, das ist authentisch oder das passt jetzt gar nicht zusammen zu dem, was ich letzte Woche gehört habe.
Wie siehst du das Verhältnis, weil das ist auch für viele, die nach der Uni oder die ersten Jahre haben, wie siehst du das Verhältnis zwischen Praxiserfahrung und gelernter Theorie, Fachwissen?
Also es gibt Positionen, da ist Fachwissen unglaublich wichtig. Wenn ich Experten brauche im Risikomanagement, die müssen das schon mal studiert haben und Praxiserfahrung gehabt haben, sonst geht das einfach nicht. Es gibt aber andere Bereiche, da kann fast keiner Praxiserfahrung haben. Ich nehme zum Beispiel mal das Nachhaltigkeitsmanagement, das ist so neu. Es gibt jetzt die ersten Studiengänge, ja, aber lange Praxiserfahrung hat da keiner. Im Vertrieb wiederum, wenn ich große Corporates, also ganz große Firmenkunden betreuen will, dann muss ich Erfahrung haben, sonst kann ich deren Bilanz nicht lesen, ich kann mich mit denen nicht über ihre Themen, Herausforderungen, Kapitalmarkt und sonst wie unterhalten. Aber eigentlich, und das habe ich in London gelernt, ist es viel wichtiger, reingeschmissen zu werden und dann machen zu dürfen und zu müssen. Schneller kann man nie lernen, schneller kann man sich nicht entwickeln. Das machen die Engländer und Amerikaner auch ganz anders als wir in Deutschland traditionell. Da kannst du irgendeine Sprache oder Theologie oder sonst was studiert haben, gehst in die Bank, die stellen dich ein und lassen dich machen, weil du ein guter Typ bist. Da sind wir als Deutscher tendenziell immer anders unterwegs gewesen. Aber ich glaube, das dreht sich gerade. Bei uns hat es sich jedenfalls schon ein ganzes Stück weit gedreht.
Das heißt, du stellst auch Theologen ein, du machst dann die Amerikaner oder die Briten, also bei dir kommen auch Quereinsteiger rein und sie werden ins kalte Wasser geschmissen?
Naja, der Leiter unseres super wichtigen, eigentlich des wichtigsten Bereichs für die Zukunft, People and Culture, ist gelernter Tischler. Ja. Fängt auch mit T an, ist nicht Theologie, aber Tischler ist perfekt.
Das Spannende ist, als wir auf dem Weg hier reingekommen sind ins Deutschlandhaus und wir standen unten beim Empfang und wir haben gewartet, dass wir abgeholt werden und dann haben wir mit den Damen unten gesprochen und ich habe gefragt, so, ja, wir sind gleich bei Harald oben, wir haben einen Podcast mit ihnen und das war, denen ist das Herz aufgegangen. Also wir dachten so, was passiert denn hier? Harald, ja, den könnt ihr alles fragen. Das ist der einzige Vorstand, der auch hier hinter den Tresen kommt, der uns die Hand schüttelt, der sagt, hey, wie geht's? Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Wie würdest du, weil das sagt ja sehr viel darüber aus. Wir waren hier auch im Fahrstuhl und alle haben gesagt, mit Harald, da könnt ihr alles machen, den könnt ihr alles fragen. Der ist so authentisch, der ist so nahbar. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Wie bist du als Chef? Bist du sehr fordernd? Bist du eher den Leuten freien, also viel Leine geben und dann sollen sie selber machen? Wie würdest du das beschreiben?
Also ich bin auf jeden Fall fordernd. Wenn ich das verneinen würde, wäre es nicht ehrlich. Muss ich auch sein, aus der Rolle heraus, weil am Ende muss jemand Pace machen. Das gehört zu meiner Rolle mit dazu. Wenn die Haspa sich schnell genug bewegen soll in diesem kompetitiven Umfeld, in der sich verändernden Welt, dann muss auch Pace gemacht werden. Und das ist meiner Rolle einfach inhärent. Geht gar nicht anders. Ich lasse gerne lange Leine, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass jemand damit umgehen will und es auch kann. Es macht keinen Sinn, lange Leine zu lassen, ohne dass man das Gefühl hat, diejenige oder derjenige kann damit auch umgehen. Da kann man auch Menschen überfordern. Und dann sind beide Seiten nachher unzufrieden. Das heißt, es ist immer eine Mischung aus, ich habe die Idee, lange Leine zu machen, will es auch gerne, brauche aber auch umgekehrt jemanden, der das nimmt, der damit auch vernünftig umgeht, der das ausnutzt, den Freiraum ausnutzt, der aber nicht, ohne sich zu überlegen, was er damit anrichten kann, ein bisschen stumpf darin rumstolpert und vielleicht mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Und je schneller man das Gefühl hat, da ist jemand, der geht mit dem Freiraum super um, umso größer ist der Freiraum. Und meine Lieblingsvorstellung, und das habe ich mit vielen zum Glück auch schon realisieren können, ist, dass meine engsten Mitarbeiter, also sogenannten Direct Reports, mich überflüssig machen. Dann bin ich zufrieden. Ich habe nämlich so viele, so viele Aufgaben und Interessen, dass mir nie langweilig wird, auch in der Haspa schon nicht und in den sonstigen Funktionen. Ich habe ja noch ein paar andere Ämter, die damit verbunden sind, auch nicht. Insofern ist das der maximale Freiraum, den man sich im Zusammenspiel mit mir gerne holen sollte.
Wie hast du dir deinen Stil erarbeitet? Also jetzt bist du um die 2000er in den Vorstand gekommen. Wie ist das? Wie muss man quasi sein eigenes Profil aufbauen? Auch da hast du ja so einen Transformationsprozess von der alten Bank damals zu heute super modernen Haspa mitgenommen. Wie waren deine ersten Jahre als Führungskraft im Vorstand? Wie war dein Stil da und was hast du über die Zeit auch lernen müssen?
Also die erste Zeit war eindeutig noch stärker hierarchisch geprägt. Da waren die Vorstände ja auch noch klassisch hinter dicken Türen und in großen Autos sitzen und so weiter und vom Weiben mit Sie und Verbeugung schon ungefähr anzusprechen. Mhm. Meine Vorgänger kannten das gar nicht anders. Die jüngere Generation mit mir gemeinsam hat das dann schon versucht, ein bisschen aufzulockern. Aber das Drumherum war ja noch auch das alte Setting. Mhm. So richtig geändert haben wir es Schritt für Schritt, erstmal durch Einführung von Business Casual, was schon mal aufgelockert hat, dann durch das Du, was wir unternehmensweit eingeführt haben. Da bin ich auch vorangegangen, muss man auch. Und der Schlussstein in diesem kulturellen Wandel ist eigentlich der Umzug ins Deutschlandhaus, mhm. wo es auf einmal ganz anders tickt. Aber es ist eine lange Entwicklungsstrecke. Wenn ich heute mich frage, hätte ich es schneller machen können? Ja, vielleicht schon. Aber auch nicht zu schnell, weil man Menschen ja mitnehmen muss. Die müssen sich auch dran gewöhnen, das muss sich gut anfühlen, das darf nicht übergestülpt sein. Auch das habe ich mir bei anderen Unternehmen, auch befreundeten Vorständen, Vorstandsvorsitzenden mal durchaus angehört und abgefragt. Wie habt ihr es gemacht? Womit habt ihr gute, wo habt ihr nicht so gute Erfahrungen gemacht? Also die Dosierung muss passen.
Wichtiges Thema, Menschen mitnehmen und für sich begeistern. Was ist dein Rezept dafür, für junge Führungskräfte, die auch zuhören? Wie kann man Menschen dafür, für seine eigene Motivation oder eigene Mission begeistern? Wie schaffst du es, über 4000 Mitarbeiter täglich, wöchentlich mitzunehmen, um da auch diesen Spirit aufleben zu lassen?
Also zur Wahrheit gehört ja erstmal, das schaffe ich gar nicht. Mhm. Sondern ich schaffe es ja nur im engsten Umfeld. Und wichtig ist, dass dann ganz viele Führungskräfte in der HASMA ihre Teams mitnehmen. So, das geht meines Erachtens am besten, wenn man glaubwürdig ist, wenn man vorlebt und wenn man selber für eine Sache brennt. Also, wenn ich merken würde, es fällt mir morgens schwer aufzustehen und in die HASMA zu fahren, dann würde ich sagen, lass es sein.
Das gab es nie, den Moment.
Es gibt mal Tage, da ist man eigentlich krank und sollte besser zu Hause bleiben, kommt trotzdem her, weil das meine Arbeitsauffassung ist. Solange ich noch laufen kann und der Kopf halbwegs funktioniert, bin ich hier. Mhm. Und sonst bin ich im Krankenhaus. So, an den Tagen fällt es aber dann mal, wenn man eigentlich krank ist, nicht so leicht. Inhaltlich hat es das eigentlich nie gegeben, zum Glück. Aber das ist ganz wichtig, dass man positiv rangeht, positiv brennt und dann eben auch die Lust an andere irgendwie weitertragen kann.
Wo nimmst du denn, du hast es eben beschrieben, diesen Pace haben und du bist ja auch der Pacemaker, also du gibst ja das Tempo hiermit vor. Wie schaffst du es für dich, dich permanent zu motivieren, auch diese Energie hochzuhalten? Was treibt dich? Was ist dein innerlicher Antrieb?
Der innerliche Antrieb ist die eigentlich Verfasstheit der HASMA. Weil die HASMA ist ja ein einzigartiges Unternehmen, was es so als Bank kein zweites Mal gibt. Es gibt in Europa, das hat auch die EZB uns dann nochmal bestätigt, es gibt keine zweite Bank, die sich selbst gehört, so wie die HASMA. Und die diese grandiose, einzigartige Gründungsidee hat, für alle in Hamburg da zu sein, egal wie jung, wie alt, wie arm, wie reich, wie groß, wie klein ein Unternehmen, für alle da zu sein und niemanden auszugrenzen, und sich dabei selbst gehört, keine Gewinnmaximierung machen muss. Sie muss erfolgreich sein, sonst kann sie das Wachstum Hamburgs nicht begleiten. Aber sie muss nicht Gewinnwachstum machen und irgendwas in die USA abliefern zu irgendeinem großen Shareholder oder Börsenkurse pflegen und so weiter. Und diese Gründungsidee, die fasziniert mich jeden Tag, begeistert mich jeden Tag und dafür laufe ich gerne.
Mhm. Super spannend. Also hättest du mit deinem Wissen von heute, würdest du, wenn jetzt jemand zuhört, würdest du sagen, weil du hast ja schon mit der HASMA hast du ja ein Unternehmen, wo du auch viel unternehmerischen Spielraum hast. Würdest du heute ein Unternehmen gründen? Würdest du den Weg nochmal so gehen? Würdest du in eine Bank gehen? Was ist dein Blick darauf?
Also in die Bank würde ich auf jeden Fall wieder gehen, weil ich nach wie vor das Bankgeschäft super spannend finde. Das liegt hauptsächlich daran, dass du in der Bank mit allen Lebensbereichen ständig im Kontakt bist. Ja, wir können ja über unser Filialnetz mit jedem Privatkunden im Kontakt sein, egal ob er gerade super erfolgreich ist und es zu großem Wohlstand gebracht hat oder ob er von Sozialhilfe leben muss. Wir kennen sie alle. Wir können uns um Flüchtlinge kümmern. Alles können wir machen und wir können bei den Unternehmern vom Existenzgründer, der eine ganz coole neue Technologie entwickelt, bis hin zum großen Konzern alle begleiten. Und deshalb ist es immer spannend. Es ist mit jeder Branche im Geschäft, mit allen verschiedenen Facetten. Das fasziniert mich. Ich würde die Frage in ein Unternehmen rein als angestellter Manager oder selber gründen, davon abhängig machen, welche Zufälle das Leben gerade mit sich bringt. Da wäre ich gar nicht festgelegt. Ich bin zufrieden, so wie es ist, aber ich hätte auch Lust gehabt, was Eigenes zu gründen. Also, ja.
Was hättest du gegründet? Oder wenn wir beide jetzt das fiktive Planspiel machen, was für ein Unternehmen wäre es? Was würde dich reizen? Welches Thema findest du spannend? Was beobachtest du?
Ich glaube, ich würde heute ein Handwerksunternehmen gründen, was verschiedene Handwerksgruppen unter einem Dach verbindet, weil ich nach wie vor glaube, Handwerk hat goldenen Boden, weil ich selber sehe, wie schwer es ist, Handwerker zu bekommen und wie schwer es ist, mehrere verschiedene Gewerke zu koordinieren. Ich glaube, das kann man besser machen.
Ja, spannend. Vielleicht sollten wir uns nochmal überlegen, halt, vielleicht gibt es ja irgendwelche Zuhörerinnen oder Zuhörer, die da auch nochmal eine Idee haben und dann nochmal einen Input brauchen. Lass uns einmal kurz zusammenfassen, so der erste Teil von, wie bist du ins Leben gestartet, wie bist du beim Haspa gegangen, wie hat sein Führungsstil sich entwickelt? Ich glaube, was ich jetzt schon mal mitgenommen habe, der Weg in der Bank, sich da Aufgaben zu suchen, die herausfordernd sind, wo man auch einen Chef oder eine Chefin findet, die einen fördert und fordert. Du selber sagst auch, du forderst, aber förderst auch gleichzeitig. Sein eigenes Profil zu finden. Welche Rolle hat, weil du es eben gesagt hast, du hast ja auch noch verschiedene Ämter neben dem bei der Haspa. Welche Rolle spielt das berufliche Netzwerk?
Also ich bin über all die Jahre zu der Erkenntnis gekommen, Netzwerke werden jetzt in der heutigen Zeit maximal überbewertet. Alle reden von, ich brauche ein Netzwerk und Netzwerke sind nicht komplett unwichtig. Das wäre falsch, aber sie werden zurzeit krass überbewertet. Entscheidend ist, dass du selber was bewegst. Dann kann auch ein Netzwerk helfen, Themen besser voranzubringen, sich vor allen Dingen schlau zu machen, damit man nicht alles selbst erfinden muss, damit man nicht jede gute oder schlechte Erfahrung selber machen muss, sondern sich mal bei Leuten erkundigt, die schon ein paar Jahre Vorsprung haben oder in dem Thema einen Vorsprung haben, wie sie es gemacht haben. Aber die Idee, wenn ich ein tolles Netzwerk habe, dann ergibt sich alles andere von selbst. Die ist eine...
Ist es nicht andersrum? Ich mache tolle Dinge und darüber baue ich mir ein Netzwerk auf?
Ja, und Netzwerke können auch ablenken. Die kosten ja wahnsinnig viel Zeit. Wenn du ein intensives Netzwerk pflegen willst, dann musst du ja dranbleiben. Und das ist zeitaufwendig. Daneben willst du auch noch echte Freunde haben, die nicht nur ein berufliches Netzwerk sind, wo sie alle gegenseitig was voneinander haben wollen, aus Kalkül, sondern du brauchst auch noch richtige Freunde, die nichts von dir wollen, die einfach nur Freund sein wollen. Und die dir mal sagen, du, das, was du da gemacht hast, hast du einmal drüber nachgedacht, wie blöd das ist, oder kümmere dich mal mehr um deine Kinder, oder hast du nicht mal Lust, dass wir einfach mal gar nichts machen. Ja? So, das sind echte Freunde, die brauchen auch Zeit. Dann braucht die Familie noch Zeit. Und daneben ein Netzwerk zu pflegen, darf nicht alles andere dann noch in Anspruch nehmen. Dann kannst du nicht mehr gut sein in dem, was du eigentlich unternehmerisch willst. Und wenn man nichts vorantreibt, ein mehr oder weniger so lapidar durch die Welt wandernder Mensch ist, der nichts bewegt, dann bist du auch im Netzwerk auf Dauer nichts wert für die anderen und dann nützt dir dein Netzwerk auch nichts.
Was sagst du jemandem, der auf der Suche ist, noch sein eigenes Talent zu finden oder das seine Passion? Wie hast du es für dich rausgefunden und was würdest du jungen Menschen mitgeben? Worauf sollten sie achten? Ist es eine Branche? Ist es, was einem besonders Spaß macht? Wie finde ich mein Talent? Wie finde ich meinen Auftrag?
Also, ich fange mal an mit etwas, was am Ende nicht ausschlaggebend war. Aber mein Großvater hat gesagt, geh mal zur Bank, die haben immer Geld. Habe ich aber nicht drauf gehört, sondern ich habe mir überlegt, was würde mir wirklich Spaß machen. Und die Finanzwelt hat mich immer fasziniert. Das habe ich auch über das Jurastudium dann gemerkt, dass ich mich da auch wieder auf die Themen gestürzt habe, die mit der Finanzwelt was zu tun hatten. Am Ende nochmal in London, auch eben in einer Bank war. Man muss das machen, was einen am meisten anzündet. Sonst ist man nicht gut, sonst fällt es einem nicht leicht. Sonst steht man morgens nicht auf und brennt dafür. Und dann ist ganz egal, was es ist. Hauptsache, es macht Spaß, es zündet dich an, dann wird man auch erfolgreich sein.
Und würdest du sagen, gerade für die Anfangszeit, es ist ja immer so eine Abwägung, Spaß gegen Geld. Du hast ja gesagt, dein Opa hat gesagt, so, ne, geh dahin, die Banken haben Geld. Das ist ja auch häufig so ein Entscheidungskonflikt. Wähle ich jetzt eine Laufbahn, eine Karriere, wo ich am Anfang vielleicht perspektivisch viel Geld verdiene, aber es macht mir weniger Spaß. Wie würdest du da abwägen? Was würdest du da mitgeben?
Also, Geld darf man jetzt nicht unterbewerten, ist klar. Dafür müssen wir alle leben, dafür müssen wir unser Essen, unser Urlaub und alles bezahlen. Aber der größte Gewinn, den man fürs Leben haben kann, ist ja nicht das Geld. Sondern neben Gesundheit, Zufriedenheit, guten Freunden, guten Partnern, auch, dass man etwas tut, was einem wirklich Freude bereitet, was man gerne tut, weil man was bewegt, was einem etwas wert ist. Dass man zufrieden abends zu Hause sitzen kann und sagt, ich habe heute was Vernünftiges getan. Ich habe was Gutes getan, ich habe was bewegt, was es wert war, alles zu bewegen. Und dann sollte man davon auch noch leben können. Aber umgekehrt würde es mir schwerfallen. Es gibt Leute, die können das umgekehrt wunderbar vereinbaren. Ich könnte es nicht.
Ich glaube, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Also ich meine, wir sitzen in der Haspel, Geld ist quasi der Nährboden für alles. Wie hat sich deine persönliche Rolle zu Geld verändert? Also wie stark war es am Anfang ein Treiber in deiner Karriere, in deiner Planung? Wie ist dein Verhältnis heute zu Geld? Wie guckst du da drauf? Und auch da wieder, was sagst du jungen Menschen, die am Anfang stehen? Was siehst du immer wieder an häufigen Fehlern und worauf sollte man vielleicht achten?
Also für mich war natürlich in jungen Jahren Geld wichtiger, um mir Pläne zu ermöglichen. Also wenn ich eine bestimmte Reise vorhatte oder ein neues Auto kaufen wollte oder was anderes, dann braucht man dafür Geld und deshalb war es wichtig. War wichtig. Heute ist es mir wichtiger, an den Ruhestand zu denken, an die Kinder zu denken und mal was zu spenden und zu stiften und so weiter. Aber das muss man sich natürlich auch leisten können. Gehört ja zur Ehrlichkeit dazu. Ich würde Jüngeren immer raten, nicht zu sehr dem kleinen finanziellen Fortschritt hinterher zu jagen. Ich würde schon gar nicht es mir mit meinem Chef verderben, indem ich irgendwie um die letzte Gehaltserhöhung gekämpft habe. Ich würde lieber um den richtigen Job kämpfen und sagen, lass mich was anderes machen, wo ich mich besser entfalten kann, wo ich noch besser zeigen kann, was ich drauf habe. Und wenn ich den Job habe und mache ihn gut, dann würde ich vielleicht mal fragen, kann ich auch ein bisschen mehr Geld haben, falls mein Chef vergessen hat, von alleine auf mich zuzukommen.
Ja, das ist auch immer das Thema, ne? Ich bin ja auch irgendwo dann abhängig von meinem Chef und dass er mich sieht. Und wenn ich da auf taube Ohren stoße, dann muss ich vielleicht nochmal den Schritt wagen und mich umschauen, vielleicht auch nochmal zu Haspel gehen oder anderen Instituten, was auch immer da draußen ist. Was siehst du, was sind so die häufigsten Fehler im Umgang mit Geld? Was, also von Unternehmen, aber auch Privatpersonen. Ich in meinen 20ern, wie soll ich, ist es das klassische Sparbuch noch? Kriege ich das rote Finanzbuch bei der Geburt? Die Mäuse von der Haspel. Was würdest du heute sagen? Wie legt man am besten sein Geld an?
Also erstmal ist es schon mal gut, wenn jedes Kind ein Mäusekonto hat, weil wir darauf ja auch stolze Zinsen zahlen von 5% und man lernt überhaupt, dass Sparen sich lohnt. Aber langfristig muss man sein Geld ergänzend anlegen. Da sind wir in Deutschland bisher sehr schlecht. Man muss Geld anlegen in Aktien und wenn es geht auch in Immobilien. Das ist der große Fehler, den wir in Deutschland gemacht haben. Auch viele Bundesregierungen hintereinander, auch die aktuelle noch Bundesregierung, dass das nicht gefördert wird. Das war in den 60er Jahren mal ganz anders. Wir brauchen eine viel höhere Eigentumsquote und wir brauchen eine höhere Quote an Aktionären. Wir wissen alle, dass die Altersversorgung, die Rentensysteme krass überfordert sind, dass wir Jüngeren, ihr Jüngeren insbesondere, alle viel zu viel einzahlen müsst. Das geht nicht auf und deshalb muss die Eigentumsquote gestärkt werden und je schneller, desto besser. Die Länder wie Griechenland, Portugal und so weiter, fast alle europäischen Länder haben höhere Eigentumsquoten und viele haben auch höhere Aktionärsquoten. Das ist dramatisch schlecht in Deutschland.
Mit dem Blick auf Deutschland, was du gerade beschreibst, was sind die Themen, die dich umtreiben, die dir Sorge machen? Also einmal die Sparquote, also die Eigenkapital, wie Leute quasi an Eigentum kommen, wie sie sich finanziell aufgestellt sind. Lass uns nochmal einen kurzen Zoom-out machen. Wie blickst du aktuell auf die politische und wirtschaftliche Lage?
Wie viel Zeit hast du noch?
Viel.
Naja, das ist schon eine ganz brisante Mischung. Auf der einen Seite haben wir noch einen großen Wohlstand. In Deutschland, wir haben eine noch funktionierende Demokratie und so weiter. Also wenn wir uns mit den anderen Ländern der Welt vergleichen, sämtlichen Ländern auf der Welt, dann steht Deutschland ja gut da. Wenn wir es vergleichen mit den Möglichkeiten, die Deutschland hat und wo wir schon mal waren, dann haben wir auf dramatische Weise verloren, ohne dass es nötig gewesen wäre. Und deshalb ist die Stimmung eben auch so schlecht. Die Leute investieren ja nicht mehr in Deutschland. Die Unternehmer investieren entweder gar nicht mehr oder im Ausland. Die bauen hier Produktionsanlagen ab und errichten sie im Ausland wieder neu. Das ist eine wirklich gefährliche Entwicklung. Es kostet uns Zehntausende von Arbeitsplätzen jeden Monat, die gar nicht alle gezählt werden, aber wir als Bank können das sehen. Und wir haben auch insgesamt wieder ein bisschen den Mut verloren, erfolgreich zu sein.
Warum?
Ich glaube, weil es uns zu gut ging und weil wir insgesamt in Deutschland ja auch leider so ein Sentiment haben, immer eher zu gucken, was könnte gerade schlecht sein, als was könnte gut sein und wo kann man noch besser werden. Da sind wir als Deutschland insgesamt nicht so richtig gut. Das hat auch was mit German Angst zu tun und deutscher Historie, aber auch deutschem Gemüt. Wir sind ja immer eher ein etwas schwerfälligeres Gemüt in Deutschland im Vergleich zu Amerikanern oder Spaniern und so weiter, die mit vielen Dingen leichter umgehen. Wir stehen uns da echt im Weg. Wenn wir unbedingt müssen, wie in den 50er, 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, dann können wir unglaublich gut sein. Dann haben wir das Wirtschaftswunder geschaffen, Deutschland wieder aufgebaut, zu einem Wohlstand gebracht, der pro Kopf, mit dem der Amerikaner mithalten konnte, schon in der Nähe der Schweiz war. Und in den letzten 20 Jahren haben wir es Schritt für Schritt alles wieder verloren.
Heißt, vielleicht brauchen wir auch diese Krise, um wieder wach zu werden?
Ja, aber wie dumm ist es denn, erstmal in die Krise wieder reinzugehen, um dann doppelt und dreifach hohe Anstrengungen zu machen?
Sind wir auf dem Weg in die Krise? Wie nah sind wir in der Krise dran? Wie viel fehlt noch, glaubst du?
Na, wir sind in der Krise. Die Frage ist nur noch, wie lange hält sie an? Wie groß wird sie noch? Wie schnell bekommen wir es gedreht?
Was wären die Faktoren, damit es dreht?
Die Faktoren, damit es dreht, wäre ein wirklicher, ernsthafter, dramatischer, schneller Bürokratieabbau. Das ist das größte Hemmnis überhaupt. Noch vor den hohen Energiepreisen, die natürlich auch dringend geändert werden müssen. Wir können nicht als Industrienation mit den teuersten Energiepreisen der Welt arbeiten. Das geht einfach nicht. Das muss auch jeder begreifen. Und dann brauchen wir insgesamt ein Sentiment, was sich dreht. Und das fängt an bei der Politik, die wieder ein Vorbild sein sollte, nach vorne agiert. Und dann werden die Unternehmer auch sofort mitlaufen.
Was gibt dir Hoffnung? Was glaubst du, was sind die Faktoren, was können wir nach wie vor noch sehr gut? Weil ich glaube, und das ist auch, das erleben wir immer wieder, es gibt Krise und wohin geht diese Welt? Und wir versuchen ja auch in diesem Podcast so ein bisschen die Chancen rauszuarbeiten. Du hast eben gesagt, du würdest vielleicht eine Gruppe an Handwerksunternehmen gründen. Also wo gibt es eigentlich auf der einen Seite wirtschaftliche Potenziale hier am Standort Hamburg, Deutschland und darüber hinaus? Was sind die Dinge, die auch gut laufen? Also vom Sentiment jetzt mal nach vorne zu gucken. Was können wir gut? Wo können wir drauf aufbauen? Vielleicht glauben wir daran, dass eine Politik kommt, die wieder ein bisschen mehr Leadership, ein bisschen mehr Vision für dieses Land oder für Europa prägt. Wo würdest du sagen, ja, okay, wenn wir das haben, das alles läuft auch gut. Das macht dir Hoffnung, da sind wir nach wie vor spitze.
Also wir haben noch gute Ingenieure, die wir mal wieder machen lassen müssen, denen wir auch ein paar bürokratische Hürden wegnehmen müssen. Hat ja auch bestimmte Gründe, warum in Deutschland kaum noch Forschungslabore sind. Aber noch haben wir die Köpfe. Das ist gut. Wir haben auch noch ein Rest von Wohlstand, der reicht, um zu investieren, wenn denn alle in Deutschland investieren wollen. Und wenn wir selber an unser Land glauben und hier investieren, dann kommen die Ausländer auch wieder und investieren auch. Wir sind ja die größte Industrienation in Europa. Also wenn man die europäische Gemeinschaft nimmt, dann haben wir eben die größte Wirtschaft. Daran wird man, solange Deutschland erfolgreich ist, nicht vorbeigehen wollen. Das kann sich dann auch schnell drehen. Und wir haben in Teilen auch noch ein gutes Bildungssystem. Zum Beispiel in Hamburg, wo wir es in den letzten 15 Jahren geschafft haben, unter dem Schulsenator Rabe, muss man mal ganz klar personifizieren, vom Schlusslicht kurz vor Bremen, die immer ganz hinten sind, es wieder auf den dritten Platz zu schaffen in den einschlägigen Studien. Wir sind jetzt nach Sachsen und Bayern mit dem drittbesten Schulsystem unterwegs. Das ist ja ein Fund, mit dem man wuchern kann. Wenn wir das auf die Universitäten übertragen, die ja auch Exzellenzuniversitäten haben und darauf wieder mehr Wert legen, die Vernetzung mit der Wirtschaft noch besser hinkriegen, dann sind wir auch attraktiver für junge Menschen. Und das ist ja der Erfolgsfaktor schlechthin. So, wir haben wahnsinnig viele gute junge Menschen, die hier aus der Schule kommen, die aber dann sehr oft mit hoher Begeisterung auch nachvollziehbar im Ausland studieren und nicht selten da bleiben, was schade ist. Im Ausland studieren ist toll, zurückkommen und hier sein Unternehmen gründen und durchstarten ist noch besser.
Weil das wäre meine Frage an dich, weil wir sehen auch super viele Menschen, junge, gute Menschen, die dann ins Ausland gehen. Wir verlieren sie eigentlich. Warum sollte man hier bleiben? Und warum ist Deutschland der Ort, um das aufzubauen? Läuft die Welt woanders nicht gerade schneller? Ist es da nicht als Talent, der irgendwie hungrig ist, woanders besser?
Also, das kann man ja nicht bestreiten, dass es woanders schneller läuft. Die Frage ist ja nur, will man dann da auch dauerhaft leben? Mhm. Also will man dauerhaft in China leben? Will man dauerhaft in Singapur leben? Will man dauerhaft in den USA leben? Da ist ja auch nicht alles nur toll. Teilweise sind die Freiheitsrechte eingeschränkt, teilweise ist das politische Umfeld eins, was man mögen muss und so weiter. Es gibt schon eine Reihe von guten Gründen, auch Deutschland toll zu finden. Was man braucht, ist eben das Gefühl, ich kann mich ja auch entfalten, ich werde auch gelassen, ich werde nicht unnötig gehemmt an allen Ecken. Und wir haben das große Damoklesschwert, was über der gesamten jüngeren Generation schwebt, diese ungelöste Frage der Renten- und Krankenversicherungsthematik. Das muss die Bundesregierung anpacken. Mhm. Und so schnell wie möglich, damit die jungen Leute nicht sagen, ich gehe aus Deutschland weg, weil ich keine Lust habe, für die zwei Generationen davor alles abzuarbeiten, was die versäumt oder verfrühstückt haben.
Mit Blick auf die Zeit, ich glaube, ich hätte noch super viele Themen von, wie verändert sich die Finanzwelt, wie blickst du auf Krypto, wie geht's eigentlich weiter? Aber wir wollen ja so ein bisschen deine 30 Jahre oder über 30 Jahre Hasper-Erfahrung auch nochmal zusammenfassen. Und wenn du jetzt auf die letzten 30 Jahre zurückschaust, was sind so deine 5 entscheidenden Learnings, die du Anfang, Mitte 20 jemandem mitgeben würdest? Worauf kommt es wirklich an, um seinen eigenen Weg zu finden, um sich heute so aufzustellen, um in den nächsten 15 Jahren vorne mitzuspielen? Und was ist so ein bisschen dein Blick und deine Definition von Erfolg?
Also ich würde sagen, macht was, wofür ihr brennt, was euch richtig anzündet, richtig Spaß macht. Ich würde mir nicht einen festen Pfad, Karrierepfad, wie immer man das nennen will, für 15, 20 Jahre vornehmen, sondern das kann man sich für die nächsten 5 Jahre vornehmen und danach muss man super flexibel sein, weil die Welt sich so schnell verändert, dass sich auf einmal ganz neue Türen öffnen, ganz neue Aufgabenfelder auch eröffnen, die vorher keiner kannte, neue Chancen eröffnen. Also die Flexibilität ist ganz wichtig und ansonsten ein guter Typ sein und vor allen Dingen sich selbst immer wieder hinterfragen, aber auch authentisch sein.
Und ein Umfeld zu haben, was auch einen kritisch hinterfragt. Du hast es ja anfangs gesagt, ne? Auch Leute zu haben, nicht nur dieses berufliche Netzwerk, sondern auch da seine Touchpoints zu haben, die mal sagen, hey Harald, was war denn eigentlich da los? Oder es wird mal wieder ein bisschen mehr Zeit für die Familie oder was auch immer das ist. Harald, vielen, vielen Dank, dass du uns schon mal mit auf deine Reise genommen hast. Ich würde sagen, von der Ausbildung über das Studium, die Wege bei der Hasper, wie du auch quasi miterlebt hast, wie dieses hierarchische Bankendasein sich verändert hat über die Jahre. Alle Leute, die hier die Hasper erleben, und wir dürfen es ja auch als Partnerschaft immer erleben, wie ihr euch gewandelt habt. Du hast sehr, sehr großen Anteil daran. Ich glaube, ich habe mitgenommen, fördern und fordern ist ein wichtiges Thema. Und da aber auch sich als junger Mensch Themenfelder zu suchen, wo man auch mal glänzen kann und wo man Herausforderungen findet, die nicht so bequem sind, um darüber auch den Pace aufzubauen. Harald, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns mitgenommen hast und alles Gute.
Gerne, danke. Eins kann ich euch nur sagen, ihr solltet ruhig mehr an den Stäben rütteln, wie Gerhard Schröder mal im Kanzleramt. Warum fordert ihr nicht doppelte Stimmen bei der Bundestagswahl für alle unter 40?
Das wäre eine Idee. Würde es klappen? Wahrscheinlich nicht, aber ja. Ja,
man muss es versuchen, sonst wird es nicht.
Ja, muss es ja, aber das ist ja das Problem unserer Generation. Also ich kenne so viele Leute, die gute Positionen haben, die sich aber so abgehangen fühlen und es macht keinen Spaß. Also diesen Pace, den du beschreibst und diese Eigenmotivation, for what? Also man fragt sich so, warum soll ich das machen? Also das, was du beschreibst auch, meine Nachbarn, die verdienen sehr, sehr gutes Geld, sind bei tollen Hamburger Unternehmen, aber die schaffen sich nicht, ein Haus in Hamburg oder sowas zu kaufen. Also, und das ist so eine Frustration mittlerweile. Ja. Ich kenne so viel aus meinem Umfeld, die jetzt schon schauen, ich gehe da und da und da hin. Also, wir verlieren so viele gute Leute und es gibt keine wirkliche Antwort darauf. Und zu sagen, ja, hau rein und gib Gas und sowas, ja, gut, aber der Rahmen stimmt irgendwie nicht.
Ja, also, was manchmal hilft, ist ja ins Ausland zu gehen und dann zurückzukommen und zu sagen, da stimmt was anderes nicht.
Absolut.
Ne? So. Wenn du jetzt nach Dänemark gehst, Kopenhagen zum Beispiel, wächst viel schneller als Hamburg. Eine tolle Stadt. da sind die Demokratierechte genauso gut wie hier, die Freiheitsrechte, die Leute sind gut drauf, das ist eine Alternative. Aber das Land ist natürlich auch nicht so groß, dass es alle Deutschen aufnehmen könnte. Norwegen, die gesamte Zukunftsthematik, Altersversorgung und sowas, Infrastruktur, alles abbezahlt, dann noch der zweitgrößte Staatsfonds der Welt, würde ich als junger Mensch natürlich versuchen, dass ich Norweger werden kann. Ist doch super. Ja, haben aber gerade mal 4 Millionen Einwohner oder sowas. Wenn wir da alle hin wollten, funktioniert nicht. Schweiz lässt keinen rein und so weiter. Also wenn du die Welt durchgehst, ich habe es mal mit meinen Kindern diskutiert, dann gibt es ein paar Möglichkeiten, aber nicht ganz so viele, zu sagen, ich kehre Deutschland den Rücken. Und dann ist es doch wieder lohnenswert zu sagen, warum engagiere ich mich nicht hier und kämpfe für mein Land.
100%, gehe ich komplett mit. Ich habe Freunde in den USA, dieser Turbokapitalismus macht auch keinen Spaß. Also das ist auch da, ne? Also wir haben eine gesunde Demokratie und wir haben noch gesunde Werte und das hat sehr, sehr viel Lebensqualität, aber trotzdem muss ich eine Menge tun und vielleicht gibt es die Doppelstimme für die unter 40-Jährigen, damit wir da nochmal ein bisschen was bewegen können. Aber das, ich glaube, dieses Jahr wird ein spannendes Jahr mit der Bundestags-, mit der Wahl, mit der Hamburger Wahl. Ich glaube, das wird nicht ganz so unspektakulär, aber ja.
Ja.
Wir werden sehen.
Genau.
Harald, vielen, vielen Dank.
Ja, dir auch.